Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Svenja Kretschmer und den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Wir sprechen heute über die Nominierungen zum Deutschen Jugendliteraturpreis, die vergangene Woche auf der Buchmesse in Leipzig bekannt gegeben wurden. Es geht um einen Antikriegs-Jugendroman und um Buchgestaltung, also das gestalterische Zusammenführen von Schrift und Bild. Der Deutsche Jugendliteraturpreis, gestiftet vom Bundesjugendministerium, ist wohl die wichtigste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur im deutschsprachigen Raum. Nicht nur, weil der Preis mit insgesamt 72.000 Euro dotiert ist, sondern auch, weil er bereits seit 1956 vergeben wird und etabliert ist als Auszeichnung für herausragende Werke der Kinder- und Jugendliteratur, so steht es in der Selbstbeschreibung. Die Preise werden im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vergeben, nämlich in 4 Kategorien. Außerdem gibt es 2 Sonderpreise und den Preis der Jugendjury. Aber letzte Woche auf der Leipziger Buchmesse, da sind die nominierten Bücher vorgestellt worden. Und auch das ist schon ein großer Erfolg, denn auch durch die Nominierung erhalten die Bücher Aufmerksamkeit. Meine Kollegin Dina Nett sitzt hier mit mir im Studio und hat sich die nominierten Titel angesehen. Hallo Dina.
Hallo Svenja.
Im Moment wird ja viel diskutiert und hinterfragt, welchen Einfluss staatliche Institutionen auf von ihnen finanzierte Preise nehmen. Zuletzt war das beim Deutschen Buchhandlungspreis der Fall. Und auch der Deutsche Jugendliteraturpreis wird ja von einem Ministerium finanziert, nämlich dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sind denn irgendwelche Nachfragen oder sogar Einflussnahmen auf die diesjährige Nominierungsliste bekannt?
Nein, kann ich ganz knapp beantworten. Ich habe aus gegebenem Anlass eben beim Arbeitskreis für Jugendliteratur nachgefragt, der den Deutschen Jugendliteraturpreis ausrichtet. Und da sagte man mir, die Jury hat wie immer unabhängig gearbeitet. Das Ministerium hatte vor der Veröffentlichung der Liste keine Einsicht in diese Liste der nominierten Bücher, also in diesem Fall keinerlei Einflussnahme staatlicherseits.
Und was ist denn dein erster Eindruck jetzt von der Liste der nominierten Bücher?
Die politisch angespannte Weltlage, die spiegelt sich auch in den für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominierten Büchern, würde ich sagen. Es geht gleich mehrfach um Rassismus, zum Beispiel im Kinderroman Birdie von J.P. Rose. Birdie ist ein schwarzes Mädchen, das rassistisch diskriminiert wird. In der Kategorie Sachbuch ist die Graphic Novel Die große Verdrängung des Italieners Roberto Gorsi nominiert, der sich fragt, wie das eigentlich sein kann, dass wir so wenig gegen den Klimawandel tun. Oder auch ein Bilderbuch, in dem es darum geht, dass wir einander nicht mehr zuhören. Hört mal von Rieke Drust und Nele Palmtag. Das Buch ist eigentlich ein Leporello und macht auf sehr witzig geschriebene und gestaltete Weise darauf aufmerksam, dass wir allzu oft nur das hören, was wir hören wollen. Also selbst die Bücher für die ganz Kleinen beschäftigen sich schon zum Teil mit gesellschaftlich relevanten Themen.
Viele der politischen Bücher beschäftigen sich ja auch mit historischen Stoffen. Fällt das in diesem Jahr besonders auf?
Ja, das fand ich wirklich überraschend. Es sind sehr viele Bücher dabei, die sich mit der NS-Zeit beschäftigen. Die Französin Isabelle Maroget geht im Comic Lebensborn der Geschichte ihrer Mutter nach, die ein sogenanntes Lebensborn-Baby war, also in Norwegen gezielt von einem deutschen Soldaten mit einer blonden, blauäugigen Norwegerin gezeugt wurde. Ein Thema, über das in der Familie lange nicht gesprochen wurde. Birgit Weihe beschäftigt sich in ihrer umfangreichen und großartigen Graphic Novel Schweigen mit einer Familie mit gleich doppeltem Trauma aus der NS-Zeit und aus der Zeit der argentinischen Militärdiktatur, als ja viele Menschen einfach verschwanden. Oder Maja Nielsens Jugendbuch Das falsche Leben. Darin geht es um einen DDR-Spion in der Bundesrepublik und um Repressionen in der DDR. Ich habe diese vielen Bücher, man könnte noch mehr von der Liste nennen, die sich mit der deutschen Geschichte befassen, so als Statement der Jury gelesen, dass sich diese Erfahrungen von Diktatur und Unterdrückung nicht wiederholen sollen.
Die Jugendjury, die sich ja aus Leseklubs zusammensetzt, die nominiert erfahrungsgemäß oft politische Bücher. Wie ist das in diesem Jahr?
Die Jugendjury hat diesmal gleich 2 Bücher nominiert, die auch als Jugendromane von der Jury ausgewählt wurden. Und das sind politische Bücher in der Tat. Zum einen The Bitter Side of Sweet von Tara Sullivan. Sie erzählt darin von 3 jungen Menschen, die auf einer Kakaoplantage in der Elfenbeinküste als Sklaven gehalten werden. Ein Buch, das zugleich auf die menschenverachtenden Arbeitsbedingungen auf Kakaoplantagen aufmerksam macht, sich aber auch wie eine spannende Road Novel liest. Das zweite Buch ist Badgeance von der Französin Delphine Minuit. Das hat der Orlando Verlag eigentlich gar nicht als Jugendbuch gelabelt, aber das passt trotzdem sehr gut, denn Minuit erzählt darin von einer jungen iranischen Frau, die sich 2022 den Demonstrationen gegen das Regime anschloss. Man kann durch die Perspektive dieser jungen Frau unheimlich gut nachempfinden, welche Verzweiflung und Wut sich bei der jungen Generation im Iran angestaut haben, gerade bei den jungen Frauen. Das Thema ist ja leider wieder hochaktuell. Die Jugendjury hat außerdem Bücher über psychische Erkrankungen oder über eine Mutter, die ihre Tochter als Social Media Star missbraucht, nominiert. Also eine sehr abwechslungsreiche Liste hier von den Jugendlichen.
Es sind ja sogar mehrere Bücher auf der Nominierungsliste, wo du das gerade ansprichst, die von den Verlagen gar nicht als Jugendromane gekennzeichnet wurden. Ist das ein neues Phänomen und was sagt das generell über das Genre des Jugendbuches aus?
Das Jugendbuch ist tatsächlich gerade in einer interessanten und auch schwierigen Phase, würde ich sagen. Das Genre weicht immer stärker auf. Zum einen gibt es diesen starken Trend zu Young und New Adult, der ja von der Zielgruppe her durchaus ins Jugendbuch reinreicht. Und bei dem Hype, der gerade um diese Bücher herrscht, da hat der realistische und auch literarisch anspruchsvolle Jugendroman es ganz schön schwer, sich zu behaupten, genug Aufmerksamkeit zu bekommen. Und zum anderen spiegelt sich in dieser Liste der Nominierten zum Deutschen Jugendliteraturpreis das Phänomen wider, dass allgemein die Grenzen zwischen Jugendbüchern und Büchern für junge Erwachsene immer fließender werden, finde ich. Also die Graphic Novels von Birgit Weihe und Roberto Grossi zum Beispiel, die waren vom Avant Verlag gar nicht als Jugendbücher gekennzeichnet. Aber natürlich ist gerade so eine stark grafische Erzählweise auch für Jugendliche interessant. Außerdem gibt es immer mehr Verlage, die eigene Imprints für junge Erwachsenenliteratur gründen. Der Autor Kurt Prödel zum Beispiel, der ist mit seinem Roman Klapper für den Sonderpreis Neue Talente nominiert. Das Buch ist bei Park X bei Ullstein erschienen, einer solchen Reihe für junge Literatur. Oder Rebecca Frank Stromlinien, eine Coming-of-Age-Geschichte, die bei Fischer im Erwachsenenprogramm erschienen ist, aber die natürlich auch Jugendliche lesen können. Also in dem Segment ist gerade wirklich sehr viel Bewegung.
Auch die Bedeutung von Illustration hat ja im Kinder- und Jugendbuch in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Wie ist da das Verhältnis von illustrierten Büchern zu reinen Textbüchern?
Also die illustrierten Bücher ziehen sich auch dieses Jahr wieder durch alle Sparten. Selbst im Bilderbuch, das ja per se illustriert ist, gab es eine Überraschung für mich. Da ist Carp City von Alexandra Mijelinska und Daniel Mijelinski nominiert. Das ist ein Brettspiel, durch das man mit Texten geführt wird und bei dem es ums genaue Beobachten auf den Bildern geht. So ein Spielbuch war, glaube ich, noch nie nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Und ich finde es schön, dass die Jury da so offen ist. Bei den Jugendbüchern sind 2 von 6 Titeln Graphic Novels. Fast alle Kinderbücher arbeiten mit Illustrationen. Eins davon ist der sehr umfangreiche Kindercomic von Aische Klinge, Der Zahn. Also ja, der Boom der illustrierten Bücher ist ungebrochen und spiegelt sich auch bei diesen Nominierungen wieder.
Im Sachbuchbereich ist ja zum Beispiel Unser Schmerz ist unsere Kraft nominiert, was jetzt kein klassisches Sachbuch ist, sondern im Tagebuchstil erzählt. Wie sieht das insgesamt bei den Sachbuchnominierungen aus?
Die Jury hat in diesem Jahr ausschließlich Sachbücher nominiert, die nicht so ganz klassisch daherkommen, die also nicht in Sachtexten einen Gegenstand erklären. Und das ist durchaus ein Trend im Sachbuch. Viele Verlage und auch Autorinnen und Autoren wollen die Kinder stärker mit Geschichten für ein Thema interessieren. Der Sachtext steht heute so ein bisschen im Verdacht, trocken zu sein. In Regenwurm und Anaconda von Bibi Dumontag und Annemarie van Haringen zum Beispiel halten die Tiere selbst Referate übereinander. Die Amsel spricht über den Halsbandsittich, das Zebra über andere schwarz-weiße Tiere und so weiter. Oder in Was tun, wenn? Da unterhalten sich die Autorin Laura Momo auf der Haar und die Gestalterin Verena Hochleitner über Katastrophen und was man im Fall der Fälle tun sollte. Also die Jury hebt hier, denke ich, bewusst die besonderen Sachbücher hervor, die für den Trend zum erzählenden Sachbuch stehen und mal was Neues versuchen.
Kommen wir nochmal zu dem Sonderpreis Neue Talente. Da sind 3 SchriftstellerInnen nominiert, die alle sehr viel besprochene Debüts vorgelegt haben. Einmal Jona Mano, Franziska Hörner und eben Kurt Prödel. Was ist das für eine Generation, die da nachrückt?
Diese 3 Debüts sind ganz verschieden und bilden ein gutes Spektrum dessen ab, was Kinder- und Jugendliteratur im besten Falle leistet, finde ich. Kurt Prödel erzählt in seinem ohnehin schon preisgekrönten Debüt Klapper mit viel Humor von einem schwierigen Coming-of-Age. Jona Mano stellt in seinem Kinderroman Spion Nummer 9 einen neurodiversen Jungen in den Mittelpunkt. Da das Buch aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, erfährt man hautnah, wie sich das Anderssein für den Jungen anfühlt. Zugleich ist es aber auch einfach eine warmherzig erzählte Freundschaftsgeschichte. Und in Franziska Hörners Jugendroman Und mir bleibt der hässliche Hund, da steht ein Jugendlicher im Mittelpunkt, der nach dem Unfalltod seiner Familie wieder ins Leben zurückzufinden versucht. Sehr empathisch und sehr berührend erzählt. Also ich würde im Herbst einfach allen dreien den Preis geben.
Ich fand noch beachtlich, dass das Bilderbuch Kuddelmuddel aus dem Kölner Peridot-Verlag nominiert wurde. Das ist nämlich ein Ein-Mann-Verlag des Zeichners Ferdinand Lutz, der auch bei uns zu Gast war übrigens. Das Gespräch finden Sie in der Deutschlandfunk-App und dort können Sie auch zu vielen anderen der nominierten Bücher Rezensionen nachhören. Danke, Dina Netz, für die Erläuterungen zu den Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis, die letzte Woche auf der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben wurden. Wir haben einiges über Jugendbücher aus dem letzten Jahr gehört. Jetzt stellen wir eines vor, das ganz frisch erschienen ist, ebenfalls ein politisches, denn es geht um die Folgen eines Krieges für Kinder und Jugendliche. Die Autorin Eva Kranenburg ist Psychotherapeutin und arbeitet mit Geflüchteten aus Afghanistan, Syrien, dem Iran, Irak und der Ukraine. Der Beginn des Ukraine-Kriegs war für sie der Impuls, ein Buch darüber zu schreiben, mit welchen Leiden die Überlebenden zu kämpfen haben. Ihr Debütroman Freunde spielt in einem fiktiven Land. Jana Magdans hat das Jugendbuch gelesen.
Am Ende eines fiktiven Krieges leben fast nur noch Kinder und Jugendliche. Sie bevölkern die zerstörte Stadt und ihnen bleibt nur ein einziges Ziel, weiterhin zu überleben. Die Psychologin Eva Kranenburg hat in ihrem Jugendbuchdebüt Freunde die Unmenschlichkeit des Krieges eingefangen und dabei einen Abenteuerroman mit liebenswerten Figuren geschrieben, der mitreißt und Hoffnung macht. Am Anfang fürchtet man aber erst einmal um die Handvoll junger Menschen, die in den letzten Kriegstagen als Kanonenfutter eingezogen werden sollen. Im Burghof der Stadt wird auch ich, Erzähler Ren, eingeteilt.
Einen Kommandanten gibt es, zu dem niemand will. Ganz rechts am Fuß des Burgturms steht er. Er sieht noch jung aus, vielleicht 20. Die eine Seite seines Gesichts ist unversehrt, doch die andere ist von einer Narbe verzerrt, die ihm einen bösartigen Ausdruck verleiht. Ich würde zu jedem, wirklich zu jedem gehen, nur nicht zu dem mit dem Narbengesicht.
Genau der ist es aber, der für die drei Jugendlichen Ren, Nata und Tuk übrig bleibt. Und sie haben keine Wahl. Kommandant Tarek ist nicht begeistert, dass er für die verhärmten Halbwüchsigen, die ihm zugewiesen werden, nur noch Spaten in der Waffenkammer ausgehändigt bekommt.
Tarek flucht. Unsere Sprache kennt sehr viele Flüche. Sexuelle. Mögen deine Schamhaare brennen. Kriegerische. 1000 abgeschnittene Köpfe. Landwirtschaftliche. Mögen deine Ziegen sterben. Fäkale, ich kacke dir an den Hals. Und Kombinationen, zum Beispiel landwirtschaftlich fäkal, Ziegenscheiße. Landwirtschaftlich fäkal kriegerisch, Ziegenscheißbombe. Landwirtschaftlich fäkal kriegerisch sexuell, mögest du explodierende Ziegenscheiße ficken. Und so weiter. Tarek nutzt jedenfalls alle nur denkbaren Kombinationen.
Eva Kranenburg findet die richtige Sprache, um das Rohe nach einem verheerenden Krieg, den Schmutz, den Hunger und die Verzweiflung zum Ausdruck zu bringen. Und gleichzeitig ist es möglich, zu schmunzeln und sich zu freuen, wenn die jungen Helden der Geschichte zum Beispiel etwas zu essen ergaunern. Und man weiß sie beieinander in guten Händen. Denn Tarek desertiert mit seiner kleinen Trümmertruppe, kurz nachdem sie aus dem Burghof marschiert sind.
Ein Kommandant, so sagt man bei uns, muss nicht nur willensstark und mutig sein, sondern auch weise, fürsorglich und menschenfreundlich. Schließlich ist er verantwortlich für seine Truppe. Tarek sagt, auf seinen Kommandanten im Krieg habe von diesen Eigenschaften nur zugetroffen, dass er ein Pisspot war. Auf Tarek selbst dagegen treffen all diese Eigenschaften zu. Das merkten wir bereits in den ersten 60 Minuten, die wir mit ihm verbrachten. Zuerst hatten wir allerdings Angst vor ihm gehabt. Tuk, Nata und ich, wegen seines unheimlichen Gesichts.
Tareks böses Gesicht kann nicht lange über sein gutes Herz hinwegtäuschen. Als Kommandant fühlt er sich nun für Nata, den kleinen Tuk und für den 17-jährigen Ich-Erzähler Ren verantwortlich und würde für sie sein Leben geben. Der Krieg zwischen den sogenannten Unsrigen und den anderen hat in einem namenlosen Land am Fantasiegebirge Akatasch getobt. Und die vier Freunde müssen sich damit abfinden, ihre Eltern vermutlich nie wiederzusehen. Dabei trägt jeder einzelne der vier Helden innere und äußere Wunden mit sich, die eigentlich von Eltern versorgt werden müssten. Ren beispielsweise ist in einem Gefängnis Gewalt angetan worden. Leid, das er glaubt, niemals überwinden zu können. Immer wenn er nur in die Nähe des Gefängnisses kommt, übernimmt die Panik und er beginnt zu zittern. Nata, die in den Bergen bei den anderen aufgewachsen ist, berichtet ihm von einem Brauch.
Wenn jemandem was Schlimmes passiert ist, dann setzen sie sich in einen Kreis und derjenige erzählt seine Geschichte. Und dann erzählen alle anderen ihm seine Geschichte nochmal, einmal im Kreis rum. Und dann ist er selbst wieder dran. Und sie erzählen die Geschichte so lange im Kreis, bis sie nicht mehr wehtut.
Tuk, Nata, Tarek und Ren schlagen ihr Lager in einer Gruft auf dem Friedhof auf, dort, wo sich kaum sonst jemand hintraut. Sie sind heilsam füreinander und sie richten sich in ihrer kleinen Walfamilie ein. Bis eines Tages der junge Yoshi bei ihnen auftaucht, blitzgescheit, aber mit Blicken, die wie Nacktschnecken über einen gleiten, findet Ren. Nachdem Yoshi sie eine Weile beobachtet hat, schlägt er ihnen einen Deal vor, der ihre Freundschaft auf eine Probe stellt. Eva Kranenburg verpackt in ihrer spannenden Handlung alles, was ein Krieg an Narben zurücklassen kann, sowohl am Körper wie an der Seele. Das fiktive Land macht eine Identifikation möglich. Eine solche Situation könnte es überall geben. Und ihre leichte, klare, oft ironisch verspielte Sprache entrückt das Geschehen in eine zeitlose Sphäre. Durch die rhythmisch fließenden Sätze könnte die Geschichte in der Vergangenheit passiert sein, genauso wie in der Zukunft. Die Autorin schafft so eine wichtige, beeindruckende Geschichte über diejenigen in einem Krieg, die ihn nicht angezettelt haben, aber vermutlich am stärksten unter seinen Auswirkungen leiden, die Kinder und Jugendlichen. Versehrt und alleingelassen erleben sie in der prägendsten Zeit ihres Lebens einen anhaltenden Albtraum, aus dem sie auch tagsüber kaum jemals erwachen. Die Freundesgruppe hat das Glück, einen Kommandanten wie Tarek zu finden und mit ihm einen Beschützer, durch den sie wieder Hoffnung entwickeln. Als Ren und Tarek einmal auf einem zerstörten Hochhaus stehen, nachdem sie in allen verlassenen Wohnungen nach Essbarem gesucht haben, gibt es einen Moment der Zuversicht, eine kleine Insel der Hoffnung, die sich immer wieder finden in diesem Buch.
Macht euch keine Sorgen, Mama und Papa, sage ich in den Wind. Ich werde hier nicht runterspringen. Mir geht es gut. Ich habe 3 tolle Freunde. Ich bin verliebt. Und ich werde wieder tanzen. Versprochen. Ich werde das hinkriegen.
Ein Zitat aus Eva Kranenburgs Jugendbuch Freunde. Jana Magdans hat es vorgestellt. Es ist im Verlag Fischer Sauerländer erschienen, der es ab 14 Jahren empfiehlt. Bücher bestehen aus Text und zumindest im Fall von Kinderbüchern auch meist aus Bildern. Soweit, so klar. Aber wie werden die Manuskripte und Illustrationen überhaupt zusammengebracht? Viktoria Knapp ist Herstellerin im Kunstanstifter Verlag, also verantwortlich für die materielle Produktion von Büchern. Und sie macht für einige Titel des Verlages auch die Buchgestaltung, also das kreative Zusammenspiel von Text und Bild. Typografie, Satz und Grafik sind hier wichtige Stichpunkte. Zuletzt erschienen 3 Titel, die sie gestaltet hat, ein Bilderbuch ab 6 Jahren, eine Erzählung ab 12 Jahren und ein Essay für Erwachsene, alle illustriert mit ganz unterschiedlichen Techniken und Stilen. Ich habe mit Viktoria Knapp gesprochen und sie gefragt, bei allen 3 genannten Büchern haben Sie als Buchgestalterin ja irgendwann Text und Bild bekommen. Wie würden Sie dann die Aufgaben einer Buchgestalterin beschreiben?
Die Aufgaben einer Buchgestalterin finde ich, dass man erstmal eine Schrift findet und ein Layout, was sowohl Text als auch Bilder abholt. Also man muss sich tatsächlich erstmal reinfinden in die Bilder, in den Texten, worum geht es. Und dann muss man harmonisch diese beiden auch verbinden. Das ist, glaube ich, das Schwierigste an der Sache. Aber wenn man dann irgendwann ein Gefühl für Text und Bild bekommt, dann hat man eine vage Vorstellung und dann, ja, dann weiß man eigentlich relativ schnell, was man machen möchte.
Und ist es ein Unterschied in der Buchgestaltung, für welches Alter das Buch gedacht ist?
Ja, definitiv. Also bei Kindern achten wir schon darauf, dass es vielleicht etwas einfacher gehalten ist und ansprechender. Es kommt natürlich auch an, was für Kinder wir haben. Also ab 6 sind die gerade am Lesen lernen. Und genau, dann gucken wir, dass es vielleicht so eine leicht lesbare Schrift ist. Und gucken einfach, dass Text und Bild auch klare Linien haben. Aber an sich, genau, ist der Kreativität dann auch keine Grenzen gesetzt. Also für Erwachsene versucht man dann manchmal in der Typografie auch mehr auszuprobieren, vielleicht auch mehr Trends aufzugreifen. Genau, das macht man bei Kinderbüchern dann nicht so. Da achtet man wirklich darauf, dass das eine ruhigere, klarere Schrift da ist.
Schauen wir uns mal ganz konkret eines der Bücher an, das Sie gestaltet haben. Wo kommen die Ideen her? Das ist ein Bilderbuch ab 6 Jahren. Der Text ist von Bettina Obrecht und beantwortet sehr poetisch die Frage nach der Herkunft der Ideen. Und Carla Haselbauer hat dafür fantasievoll verspielte Illustrationen in Aquarell, Buntstift und Collagetechnik erstellt. Was waren denn die Herausforderungen bei der Gestaltung dieses Buches?
Es ist ein sehr buntes Buch, was sehr viele Details hat. Die Illustrationen sind sehr schön groß und es ist relativ wenig Text. Und man musste quasi ein Gleichmaß finden, dass der Text nicht komplett runtergeht, aber trotzdem die Illustrationen noch wirken können. Also man musste wirklich das richtige Ausmaß finden, dass der Text unterstützend zu den Illustrationen ist und nicht ablenkt und trotzdem aber nicht untergeht. Und ich glaube, da haben wir ein schönes Zwischending gefunden, dass das wirklich so ist, indem wir die Texte noch farbig hervorgehoben haben, immer Farben aus den Illustrationen genommen haben, dass das dann harmonisch wirkt quasi und nicht wie ein Fremdkörper, aber dass es trotzdem raussticht.
Ich finde ja auch das Cover des Buches schon total besonders. Das reagiert auch schon auf diese Titelfrage, wo kommen die Ideen her? Wir sehen da ein Kindergesicht, das interessiert über seinen eigenen Kopf hochschaut. Da sprießen nämlich Blumen und da fliegen Insekten. Und ein solches Insekt hinterlässt eine Spur, einen Schweif hinter sich. Und dieser Schweif hat ein anderes Material als der Einband. Das ist so eine transparent glänzende Glitzerspur, so würde ich das jetzt beschreiben. Wie kam es denn zu der Entscheidung, das so umzusetzen? Das ist ja bestimmt nicht kostengünstig.
Also tatsächlich alle unsere Bücher gucken wir, dass wir am Cover irgendeinen Eyecatcher haben oder irgendwas Besonderes, dass es halt nicht nur die Gestaltung ist, sondern auch das Haptische, wo man denkt, das ist ein schönes Buch, das fasst man gerne an. Was Sie jetzt gesagt haben, das ist sogenannter Glitzerlack. Das ist eigentlich etwas, was oft bei Büchern verwendet wird. Also es ist jetzt nicht günstig, aber es ist jetzt nicht auch so, dass man sich das nicht leisten kann. Aber wir dachten tatsächlich, weil das auch so märchenhaft ist, die Illustration, und man einfach abschweifen kann, das Glitzer, das passt wunderschön, dass wir das dann auf jeden Fall machen wollten.
Sie sind ja beides, ich habe es eben in der Anmoderation schon erwähnt, nämlich Herstellerin und Buchgestalterin. Normalerweise beauftragt doch die Herstellung eine Buchgestalterin und gibt ihr einen gewissen Rahmen vor. Fehlt Ihnen, wenn Sie jetzt beides machen, die Kommunikation und vielleicht auch manchmal die Reibung beider Bereiche? Oder gibt es Ihnen im Gegenteil als Buchgestalterin noch mehr Freiheit?
Ich empfinde es nur als Vorteil, dass ich beides bin. Ich kann in mir quasi die Herstellerin nie ganz abschalten, weil ich habe die Kosten immer im Blick und kenne aber auch den Spielraum, wo man was machen kann, kenne mich mit den Materialienveredelungen aus. Und ich weiß, wenn ich halt unbedingt eine Sache möchte, zum Beispiel ein spezielles Papier oder eine Veredelung, weiß ich genau, okay, da kann man bei der Sache jetzt ein bisschen sparen. Also man hat das irgendwie im Gefühl. Also ich empfinde es tatsächlich immer als Vorteil, da zu wissen, wie kostenaufwendig ist das und was für einen Spielraum habe ich. Weil das ist ja auch ganz oft tatsächlich diese Reibungspunkte, die man mit Buchgestaltern hat, die sich dann immer was ausmalen und das ist auch meistens wunderschön, aber dann erstens manchmal überhaupt nicht realisierbar und zweitens, wenn es realisierbar ist, nicht zu bezahlen, und dadurch, dass ich halt beide Seiten kenne, ist das eigentlich nur von Vorteil.
Was würden Sie sagen, wie viel macht die Gestaltung aus, damit aus den literarischen Texten und den Illustrationen, die Sie bekommen, dann ein gutes Buch wird? Also was ist der Anteil der Gestaltung an einem guten Buch?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil Anteil ist immer so schwierig. Also ich finde schon, dass es auf jeden Fall 20-30% ungefähr ausmacht, weil es gibt so den Rahmen, wie es auch funktionieren kann zusammen. Also vielleicht ist es sogar noch mehr, weil eine gute Buchgestaltung muss ja Text und Bild zusammenbringen, dass es auch irgendwo harmoniert und dass man es verbinden kann, dem ganzen Rahmen geben. Und wenn das halt nicht gut gemacht ist, dann zerfällt es einfach. Dann hat man da einen Text und da irgendeine Illustration und man verbindet das Ganze nicht.
Beim Kunstanstifter Verlag, bei dem Sie arbeiten, das ist ja ein Verlag für illustrierte Bücher, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und der ist bekannt für sehr hochwertige Bücher und ist auch einer der wenigen Verlage in der Kinderbuchbranche jedenfalls, der die BuchgestalterInnen sehr konsequent zum Beispiel auf der Website und im Impressum der Bücher nennt. Ist das ein Bereich, die Buchgestaltung, der in Ihren Augen sonst zu wenig gewertschätzt wird?
Ja, ich denke schon einfach, dass sie nicht Erwähnung findet. Das ist aber genauso gut wie mit IllustratorInnen, die dann auch einfach nicht erwähnt oder einfach nur im Impressum erwähnt werden. Gerade bei unseren Büchern oder wenn man auch Kinderbücher macht, oder generell einen künstlerischen Anspruch hat, finde ich, sollten immer alle Beteiligten genannt werden, weil das ein gemeinsames Projekt ist. Also nichts funktioniert ohne das andere. Und deswegen finde ich schon, dass das alles eine Gleichberechtigung hat. Und ja, ich finde schon, man sollte viel öfter einfach alle Namen auf den Covern nennen, die daran beteiligt sind. Ja, das fehlt schon in der Branche, finde ich, ja.
Das sagt Viktoria Knapp, Buchgestalterin beim Kunstanstifter Verlag. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser in dieser Woche. Im Anschluss folgt jetzt Computer und Kommunikation. Mein Name ist Svenja Kretschmer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend.